Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Gerhard Schröder. Schön, dass Sie dabei sind.
Was die organisierte Kriminalität in Nordrhein-Westfalen angeht, spielen die Clans in der gleichen Liga wie die Mafia.
Das sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul Mitte August bei der Vorstellung eines Reports über kriminelle arabische Großfamilien. Seit über einem Jahr geht die Polizei in NRW energischer gegen solche Clans vor, mit Razzien und Hausdurchsuchungen und seit neuestem auch mit präventiven Maßnahmen, die bei Kindern und Jugendlichen ansetzen.
Wir haben den festen Willen, diese Kinder aus dem kriminellen Milieu herauszubekommen.
Wie das konkret gehen soll, darüber hat sich meine Kollegin Vivian Leue mit den Verantwortlichen unterhalten.
Issa O. ist 11 Jahre alt, als er mit gleichaltrigen Freunden und Verwandten jemanden so stark verletzt, dass er der Polizei gemeldet wird. Von da an sammelt er Anzeigen wie andere Kinder Fußballkarten, Ladendiebstähle, Einbruch in die Schule, Raub, Erpressung. Er bedroht andere Kinder mit dem Messer, verletzt die Klassenlehrerin. Issa gehört zu einem sogenannten Familienclan mit libanesischen Wurzeln. Auch 3 seiner Geschwister sind der Polizei bekannt, der Vater ebenso. Der junge Mann, der jetzt 19 Jahre alt ist und aktuell für knapp 2,5 Jahre im Gefängnis sitzt, heißt eigentlich anders. Aber sein Fall zeigt, nach Angaben der Polizei in NRW, wie kriminelle Karrieren in manchen arabischen Großfamilien verlaufen können.
Hallo.
Im Innenministerium in Düsseldorf befasst sich Jörg Unkrieg mit solchen Jugendlichen. Er leitet das Referat Kriminalprävention und Opferschutz.
In der Ruhrgebietsregion haben wir eine auffällig hohe Kriminalität, die im Zusammenhang steht mit polizeibekannten Clanfamilien.
Die Polizei fahre hier seit 1,5 Jahren die Strategie der 1000 Nadelstiche. Regelmäßige Razzien, Kontrollen, jede noch so kleine Straftat wird verfolgt.
Dabei kam immer die Frage, ja, repressiv machen wir was, aber gibt es auch, was wir präventiv machen können?
Seit wenigen Monaten gibt es das. Ein Programm, das sich zum Ziel gesetzt hat, Kindern krimineller Großfamilien eine neue, andere Perspektive aufzuzeigen, sie von der schiefen Bahn zu holen.
Stand heute haben wir 21 Teilnehmer im Programm.
19 Jungen und 2 Mädchen mit einem Altersdurchschnitt von 13 Jahren. Sie kommen aus Essen, Duisburg, Gelsenkirchen, Recklinghausen oder Dortmund, sind der Polizei schon länger durch Straftaten aufgefallen und gehören arabischstämmigen Großfamilien an. Mehr möchte Jörg Unkrieg nicht zu ihnen sagen, denn das Programm ist wie ein zartes Pflänzchen, das gehütet werden muss. Zu viel Sonne, zu viel Öffentlichkeit würde ihm schaden.
Für mich persönlich ist das schon ein erster großer Erfolg, dass uns die Familien die Tür aufmachen und zumindest für Gespräche bereit sind.
Denn eigentlich ist die Polizei in dem Milieu eher Feind als Freund und Helfer, erklärt Sozialpädagoge Akin Schatt, der in Gelsenkirchen mit Jugendlichen aus dem Programm zusammenarbeitet. Jetzt sitzt er neben Jörg Unkrieg im Innenministerium und erzählt.
Die haben natürlich bis jetzt die Arbeit auch mit der Polizei zusammen anders erlebt, immer negativ. Zum ersten Mal, denke ich mal, kommt die Polizei auch mit Sozialarbeit zusammen und hört zu und vereinbart auch mit den Familien zusammen Ziele, um die Kinder von kriminellen Aktivitäten fernzuhalten.
Diese Ziele sind jetzt am Anfang noch tief gesteckt. Es geht nicht sofort darum, straffrei zu bleiben, sondern vielleicht erst einmal sich von sogenannten Rohheitsdelikten fernzuhalten, also zum Beispiel Schlägereien und Raub. Oder es fehlen Hobbys, um die freie Zeit nach der Schule zu füllen. Sie werden dann gemeinsam gesucht. Manchmal geht es auch nur darum, sich an grundlegende Regeln des Zusammenlebens zu halten, wie Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Höflichkeit. Ein Problem sei allerdings weiterhin das soziale Umfeld, das sich eben nicht so schnell ändern lasse, sagt Sozialarbeiter Schatt.
Also wenn man mit einzelnen Jugendlichen über bestimmte Themen spricht, dann haben die Empathie, die sind verständnisvoll, die sehen auch ein. Aber wenn die in der Gruppe sich bewegen, das ist eine ganz andere Atmosphäre.
An der Gesamtschule Bockmühle in Essen machen Schulleiterin Julia Gajewski und ihre Kollegin Stefanie Wölk ähnliche Erfahrungen. Die Schule liegt in einem sogenannten Brennpunktviertel. Hier erhält mehr als die Hälfte der Bewohner Transferleistungen. Ein Drittel der Haushalte wird von Alleinerziehenden geführt. Viele Kinder haben einen Migrationshintergrund.
Also wir haben ja viele Schüler aus den Strukturen, den Clanstrukturen und so hier in der Schule. Die treffen sich natürlich auch hier und die sprechen da ja auch zum Teil drüber.
Das ist in den letzten 5 Jahren definitiv mehr. Es sind mehr große Konflikte geworden,
sagt Gajewski. Die Jugendlichen verabreden sich zum Beispiel in der Schule zu Schlägereien, die dann kurz hinter den Schultoren oder im gewohnten Kiez stattfinden. Oder sie zeigen sich am nächsten Tag Videos davon. In den Klassen schafften es die LehrerInnen häufig noch, gute Beziehungen zu den Jugendlichen aufzubauen, sagt Stefanie Wölk.
Aber was die Pause oder den Stadtteil angeht, das findet schon, glaube ich, eine ziemliche Überwachung statt. Also, dass die eben sich beobachten und weitererzählen, wie man sich verhält. Ne? Also, wenn jemand nicht mitmacht.
Gajewski fordert schon länger, dass man deshalb an die Wurzeln des Problems heran müsse und diesen Jugendlichen echte Perspektiven aufzeigen sollte. Wir müssen ihnen helfen, in der Schule auch Erfolg zu haben, sagt sie. Das gehe aber nur, wenn Schüler nicht aufgrund ihrer Herkunft in Schubladen gesteckt oder von den sogenannten besseren Schulen abgewiesen werden. Es müsse eine Durchmischung geben, sodass auch Jugendliche aus prekären Verhältnissen mehr positive Vorbilder haben, statt, wie es aktuell häufig der Fall ist, auch an den Schulen unter ihresgleichen zu bleiben.
Wir sind ja hier ein Abbild einer bestimmten Gesellschaftsschicht und arbeiten jetzt an unseren Schulen, um Leuten zu helfen, die aus diesem Teil der Gesellschaft eigentlich ausbrechen müssen. Wie denn, mit welchem Vorbild und wohin?
Diese Fragen werden im neuen Präventionsprogramm zur Clankriminalität beantwortet werden müssen. Aber das wird dauern, warnt schon jetzt Kriminaldirektor Jörg Unkrieg.
Man muss davon ausgehen, dass jemand, der 5 oder 10 Jahre in so einem Umfeld sozialisiert wurde, dass er nicht von heute auf morgen damit aufhört.
Das Projekt sei bisher bundesweit einmalig und alle Beteiligten lernten noch. Die Zeit hierfür soll es geben, heißt es von Seiten der Politik.
Wir messen quasi unsere Erfolge, wenn ich das mal so sagen darf, in Zentimetern und nicht in Metern.
Die ersten Millimeter sind jetzt geschafft. Nun geht es an die Strecke.
Vivien Leue über ein Aussteigerprogramm für kriminelle Jugendliche in Nordrhein-Westfalen. Bei weitem nicht alle, aber doch viele Flüchtlinge haben es geschafft. Haben Deutsch gelernt, einen Job gefunden oder eine Ausbildungsstelle. Oder sie haben sich selbstständig gemacht. Das sagen zumindest die Arbeitsagenturen. Ungefähr die Hälfte der Geflüchteten, die vor 5 Jahren zu uns gekommen sind, haben eine Arbeit. Das ist keine schlechte Bilanz. Doch dieser Erfolg gerät derzeit in Gefahr. Denn viele Flüchtlinge arbeiten dort, wo jetzt Corona-bedingt kräftig gespart wird, in Hotels und Gaststätten zum Beispiel. Dort stehen viele Jobs auf der Kippe und damit auch die Hoffnungen vieler Geflüchteter. Manfred Götzke hat sich umgehört.
Salat, Tomaten, Zwiebeln schneiden, nochmal durchfegen, dann den Pizzaofen anschmeißen. Es ist 11:15 und Abdulrahman Tawil macht sich bereit für die ersten Mittagsgäste. Schon seit einer guten Stunde wuselt der 24-jährige Syrer in der Küche seiner Imbissbude Bella Syria herum, die Italienisches und Syrisches im Angebot hat.
Normalerweise gibt es eigentlich Pasta, Pizza, ein paar syrische Gerichte und wir machen auch Catering und Party-Service.
Vor einem Jahr hat sich Abdulrahman selbstständig gemacht. Erst mit einem Imbisswagen, seit Anfang des Jahres mit seinem kleinen Restaurant hier am S-Bahnhof Ahrensfelde im Nordosten Berlins. Eigentlich ein guter Plan, meint Abdulrahman, wäre nicht Corona dazwischen gekommen.
Es war eigentlich ein Traum für mich, dass ich was für mich selbst habe. Und da hatten wir Angebote von Bezirksamt Köpenick bekommen, um Catering auch vom Bezirksamt auf, also zu machen. Dann kam Corona, wie gesagt. Richtig scheiße.
Mehr als 10.000 Euro hat er in Küchengeräte und Lüftung investiert. Er hat sich dafür bei Freunden verschuldet, seinen Bauernhof in der syrischen Heimat verkauft. Alles für seinen Traum, das eigene Restaurant. Jetzt weiß er nicht, ob und wann er das Geld je zurückzahlen kann.
Die ganzen Geräte und die ganzen Sachen da reinzumachen und zu kaufen, war sehr schwer. Dann kam Corona und konnten wir Umbau nicht fertig machen, wegen der Abstand halten und sowas.
Abdulrahman ist vor 5 Jahren nach Deutschland gekommen, gemeinsam mit seiner Cousine aus dem syrischen Homs geflohen. Er fühlte sich ziemlich bald ziemlich gut integriert, erzählt er. Nach dem Sprachkurs hat er problemlos einen Ausbildungsplatz zum Krankenpfleger bekommen.
Ich hatte eigentlich nur 3 Monate mit Ausbildung. Dann hatte ich eigentlich Schluss gemacht und zur Arbeit.
Das Geld in der Ausbildung reichte einfach nicht, denn Abdulrahman musste seine Familie in Syrien unterstützen. Er fing an zu jobben.
Überall eigentlich. Da hatte ich in einem Restaurant in Karl Marx gearbeitet, dann als Umzugshelfer. Dann wieder im Restaurant in Kudamm.
Ein Klassiker, erzählt Peter Hermanns vom Internationalen Bund. Der Sozialarbeiter leitet seit 6 Jahren eine Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Köpenick. Hermanns kennt sich mit der Flüchtlingspolitik und Flüchtlingsbürokratie in Deutschland bestens aus. Mehr als 2000 Geflüchtete hat er in den vergangenen Jahren kennengelernt, viele über Jahre hinweg begleitet und betreut. Auch Abdulrahman hat anfangs in seinem Heim gelebt.
Wir waren lange Zeit zu Recht darauf stolz, dass wir in Deutschland das duale Ausbildungssystem haben. Nur das ist für einen Großteil der Geflüchteten überhaupt nicht tauglich. Die sind einfach auf Einkünfte angewiesen. Darüber hinaus ist es manchmal auch so, dass Menschen in ihre Herkunftsländer Geld schicken, weil die Familienangehörigen keine Chance haben, nachzuziehen. Die sind gezwungen zu arbeiten und eine reguläre Arbeit ist oft ein Traum.
Viele Geflüchtete sind deshalb prekär auf dem deutschen Arbeitsmarkt unterwegs. Wie Abdulrahman ohne formalen Abschluss, mal hier, mal dort jobbend.
Deshalb waren auch Geflüchtete zu einem überproportionalen Teil von der Corona-Krise betroffen, indem sie ihren Arbeitsplatz verloren haben, weil die natürlich in Jobs arbeiten, die in Branchen sind, die besonders von Corona betroffen sind und wo man nicht einfach sagen kann, ich mache das jetzt vom Homeoffice aus. Ich sage mal Beispiel Gastronomie, ist ein großes Feld, wo viele Geflüchtete arbeiten.
3 Jahre lang ist die Arbeitslosenquote bei den Geflüchteten gegenüber dem Vorjahr gesunken. Seit April aber steigt sie wieder. 40% waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in diesem Juli arbeitslos. Die Quote ist um knapp 30% angestiegen. In wirtschaftlich angespannten Zeiten wiegen fehlende Sprachkenntnisse und Qualifikationen nach Einschätzung der Agentur besonders schwer. Und besser dürfte es in den kommenden Monaten nicht werden. Eine 250.000 Zuwanderer hat bundesweit ihre Sprach- und Integrationskurse unterbrochen, so das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Kurse sind seit April komplett eingestellt oder in den digitalen Raum verschoben worden. Insgesamt sei die Integration der Geflüchteten aber ganz gut verlaufen, meint Katharina Spieß vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das Institut hat 8.000 Menschen befragt, die zwischen 2013 und 2016 nach Deutschland geflohen waren. Lag deren Erwerbsbeteiligung 2016 noch bei 14%, ist der Wert 2018 auf 43% angestiegen.
Geflüchtete mit einer höheren Bildung, männliche Geflüchtete und Geflüchtete mit einem guten psychischen Gesundheitszustand, diese sind genau auch die Gruppen, die letztendlich eher eine Beschäftigung finden. Andere Gruppen mit niedrigerer Bildung und auch Frauen, was eine ganz wichtige Erkenntnis ist, haben zum einen niedrigere Erwartungen im Hinblick auf ihre Beschäftigung und sind sehr viel weniger in den Arbeitsmarkt integriert.
Gerade bei der Bildung und der beruflichen Integration der Frauen gäbe es also noch viel zu tun, so Spieß. Und es gibt ein weiteres Problem. Geflüchtete sind überproportional häufig prekär beschäftigt oder arbeiten schwarz, sagt Heimleiter Hermanns.
Es gibt sehr viele Menschen, die in sozialversicherungsfreien Tätigkeiten arbeiten, um es mal so zu formulieren. Und es gibt natürlich viele, viele Menschen, die sozusagen darauf warten, in qualifizierteren Berufen zu arbeiten. Aber da gibt es sehr, sehr viele Hürden immer noch.
Viele Hürden, kaum Erleichterungen. Nur eine neue gesetzliche Regelung habe Geflüchteten den Zugang zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt wirklich erleichtert, sagt Hermanns. Die sogenannte Ausbildungsduldung, auch 3+2-Regelung genannt. Damit haben Menschen mit einer Duldung die Chance, über die Zeit der Ausbildung in Deutschland zu bleiben. Werden sie danach übernommen, haben sie 2 weitere Jahre.
Wir haben ein Riesenproblem damit, dass Menschen in ungeklärten Aufenthaltssituationen sind, teilweise keine Arbeitserlaubnis bekommen oder sie sogar entzogen bekommen, obwohl sie bereits teilweise mehrere Jahre in Deutschland arbeiten und von der Abschiebung bedroht sind. Das sind alles unklare Perspektiven. Da kann man sich keine berufliche Existenz aufbauen. Insofern muss ich sagen, was die Rahmenbedingungen angeht, sehe ich das eher skeptisch bis negativ.
Ein Problem ist nach wie vor die mangelnde Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, aber auch der praktischen Fähigkeiten von Geflüchteten.
Und da ist es entscheidend, dass zum Beispiel Tests eingeführt werden, wo die Leute praktisch zeigen können, was sie drauf haben. Das ist noch nicht die Theorie, das ist klar. Aber die Theorie kommt vielleicht dann im Nachhinein noch dazu. Aber erstmal die praktischen Fähigkeiten, die viele haben, einfach nutzen.
Abdulrahman Tawil hat in seinem Restaurant inzwischen Verstärkung bekommen. Ein befreundeter syrischer Koch ist vorbeigekommen. In den nächsten Wochen will er in seinem Restaurant mithelfen.
Das war sehr nett von ihm, dass er mir letzten Monat also umsonst helfen würde. Dann würde ich ihn einstellen.
Wenn der Laden dann läuft. Für die nähere Zukunft wünscht sich der syrische Jungunternehmer deshalb vor allem eins.
Viele Gäste und dass ich wieder auch irgendwann die Familie besuchen kann in Syrien.
Manfred Götzke über einen syrischen Flüchtling, der ein Restaurant aufgemacht hat und hofft, die Corona-Krise jetzt irgendwie zu überstehen.